Unser heutiger Gast hat ein paar Stationen gesammelt. Wenn man jetzt hier mitliest, muss man aufpassen, dass man keinen Muskelkater bekommt. Chemie Zeitz, VfB Leipzig, Aue, Lübeck, FC Carl Zeiss Jena, Hallescher FC. Einmal quer durch die Abteilung Amateurprofi, Traditionsvereine. Irgendwas zwischen ehrlicher Kabinenluft und Buskilometern, die wirklich im mehrstelligen Bereich sein dürften. Ist er jemals mit einer kleinen Privatmaschine zu so einem Spiel geflogen? Werden wir ihn fragen. Als Trainer hat er sich gedacht, Aufstieg klingt gut, mache ich. Mit Blau-Weiß-Zorbau sofort in die Verbandsliga. Dann ist er zum ersten FC Zeitz gewechselt, in seiner ersten Saison aufgestiegen in die Landesliga Süd. Wir wollen alles Mögliche von ihm wissen, zum Beispiel das mit dem Fliegen. Und mir persönlich ist heute eine Warnung ausgesprochen worden. Eigentlich wurde mir empfohlen, dass das Studio heute ausgebaut werden muss, weil ein zweites Ego hier heute Platz genommen hat, was so groß ist wie Dennis. Ich weiß nicht, ob wir das Fenster aufmachen müssen zwischen euch oder so. Es wird auf jeden Fall eine heiße Show.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball ist schön, deshalb wird er hier in allen Formen und Farben behandelt. Danny Piele ist mein Gegenüber. Manche sagen, er wäre der Star der Sendung. Ich inklusive. Mein Name ist Stefan Michmel und unser Gast Mike Kunze.
Hallo.
Du bist aus Leipzig gekommen.
Ganz genau.
Stimmt das, dass du auch so ein Typ bist wie Danny?
Das kann ich nicht genau sagen. Dazu kennen wir uns nicht gut genug.
Gute Antwort.
Mir wurde gesagt, dass genau sowas passieren wird, damit du erstmal klein gemacht wirst. Ich habe wirklich, was ich alles gehört habe, wenn ich mich umgefragt habe.
Ach, echt?
Ja, aber es ist natürlich alles immer im Bereich von Humor und so weiter. Und ich hoffe, dass es eine Show ist. Und direkt vor der Sendung kriege ich halt mit, dass ihr ja quasi am Wochenende bei so einem Hallenturnier sogar gegeneinander Fußball spielen werdet. Und das wusstest du nicht. Und du wusstest du es, Mike?
Nee, ich wusste es nicht.
Ich freue mich drauf.
Wie heißt das? Was für ein Legenden-Cup
ist
das?
Erster Bivo Oldies Cup. Oder Oldies Cup Bivo. Also
in Bitterfeld.
Ausgestattet von Bitterfeld-Wolfen, also von dem Verbandsligist, von dem Verein mit der höchsten Mannschaft in der Verbandsliga, wird er ausgestattet oder ausgerichtet mit Chemie Leipzig, Lok Leipzig, Cross-Tits habe ich sogar gelesen. Wie die dahin kommen, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Wahrscheinlich ist das von der Brauerei, oder?
Schulle and Friends, genau. Ich habe gehofft, dass Lucky bei ist. Aber der ist nicht bei, der spielt ja in Cross-Tits. Und wer ist noch bei? Hab ich noch jemanden vergessen?
Bei wem spielst du mit?
Aue.
Aue. Traditionsmannschaft aus Aue.
So. Profi, wie weit ist dein, wachst du manchmal noch morgens auf und freust dich, dass du mal Fußballprofi warst?
Um Gottes Willen. Wenn ich morgens aufwache, dreht sich meine Gedanken nicht um Fußball.
Okay. Weil du eine Familie, eine siebenköpfige hast?
Nee, eher nicht, weil ich erstmal aus dem Bett kommen muss.
dann ist die Podcast-Aufzeichnung heute ja wahrscheinlich nicht die coolste Zeit, oder?
Doch, es war okay, es ging.
Du lebst,
ich habe mir einen Kaffee genommen.
Du lebst in Leipzig?
Ja.
Was arbeitest du da? Oder reicht das, was der Zeitz bezahlt, dass du...
Ja, absolut. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich mir aussuchen kann, was ich mache. Von daher.
Ah, bist du so Privatier?
In die Richtung, ja.
Wirklich?
Tatsächlich.
Ich muss jetzt umklicken, weil ob ich jetzt hier Dulli, Amateurfußballjournalist bin oder richtiger, das ist immer so ein kleiner Unterschied. Jetzt bin ich versucht, darüber nachzudenken.
Inhaltlich nicht.
Frage ich nach, ob du, also wie das funktioniert hat, ob du der einzige Zweitliga-Fußballprofi bist, der so viel verdient hat, dass er beiseite gelegt hat, dass das reicht, oder ob du geerbt hast. Oder ob dein Papa, weiß nicht, irgendeine...
Ich hätte noch eine dritte Option.
Die dritte Option wäre?
Na, vielleicht clever investiert.
Ah.
Ist ja logisch.
Ach, hast du, ach, naja, von deinem ersten Zweitliga-Gehalt bei Lübeck hast du Bitcoins gekauft?
Ich kenne ja jetzt dein Alter.
Gab's die, glaube ich, statt.
Nee, da gab's die auch nicht.
Wenn du damals, glaube ich, mit dem Geld clever investiert hast, Immobilien und so weiter, dann kannst du davon jetzt, glaube ich, richtig gut leben zu der Zeit.
Mike, was du sagen möchtest, darfst du sagen.
Ich dachte, wir reden über Fußball und nicht über Finanzen.
Ey, du sitzt neben Danny Piele.
Danny Piele. Finanzen und Fußball ist quasi...
Danny Piele hat es geschafft, niemals wirklich einen Profivertrag zu haben, ja. Und trotzdem irgendwie zu reden, als wäre er früher mit einer Sänfte zu jedem Verein gefahren zu werden, wo er dann das Logo küssen konnte. Nee, jetzt aber wirklich, du hast wirklich geschafft, Privatier zu sein. Also Glück gehabt, ihr habt, wie sagt doch mal.
Ich habe zunächst mal bin ich gut abgesichert gewesen. Ich habe ja relativ viele Verletzungen zum Schluss gehabt.
Ah, das
das ist das eine. Dann war das andere, dass ich mit Sicherheit ein bisschen was ausgegeben habe, aber nicht alles. Ich habe aus Liebe geheiratet und habe das Glück gehabt, dass meine Frau damals sich zum Medizinstudium entschieden hat oder für ein Medizinstudium. Na, von daher ist es familiär bei uns so, dass wir das sehr gut hinbekommen.
Sehr gut. Das ist auch geil. Ich finde es auch gut.
Und dann hast du noch mehr Leidenschaft und mehr Liebe für das Traineramt bei der FC Zeitz.
Genau.
Ja, jetzt siehst du es mal. Du musst nicht irgendwie wie Christian Lell beim FC Bayern gespielt haben, um ein gutes Leben zu haben. Der ist jetzt traurig, wenn er das sehen sollte. Christian, grüß dich, falls du hier nochmal einschaut, weil der hat das wahrscheinlich anders hingekriegt als du. Gut, aber toll, das ist geil. Morgens aufstehen und zu sagen, ich mache nur das, worauf ich Bock habe, ist super.
Ja. Okay, lass uns starten mit Fußball.
Meinst du?
Ja.
Okay, fangen wir, womit willst du denn anfangen?
Na, mit der aktuellen Tätigkeit. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, also noch vor dem Podcast, dass wir, glaube ich, Anfang der Saison, so August oder September, über den FC Zeitz gesprochen haben, aufgrund der tabellarischen Situation.
Naja, wir ist schön ausgedrückt, weil da hast du mich ja mit reingezogen.
Ja.
Ja. Und hast gesagt, das ist für dich der Liga-Favorit in der Landesliga.
Mit Liga-Favorit. Und es hat mich irritiert, dass man zwischenzeitlich auf einem Abstiegsplatz stand. Und dann gab es ja auch noch diesen netten Artikel
dazu. Du hast dich lustig gemacht.
Das habe ich nicht.
Na, so ein bisschen.
Ich habe mich irritiert gezeigt. Zumal man ja hier in unserem Bereich in Höhe Magdeburg darüber philosophiert, wie viel pro Spieler gezahlt wird in Zeitz und wie viel finanzielle Mittel da zur Verfügung stehen. Und deshalb mich verwundert gezeigt, dass man mit dem Kader, den man sieht, auf dem letzten Tabellenplatz stehen kann.
Mike, Stand. Ich habe die ganze Zeit dein Gesicht beobachtet, während er geredet hat. Lässt du die Fragen raus, die in deinem Kopf gerade Karambolage machen?
Jetzt bin ich gerade irritiert. welchen Ausdruck gibt denn unser Kader her, dass wir, ich wüsste jetzt gar nicht, wer aus unserem Kader bekannt ist hier in der Region Magdeburg.
Naja.
Wer ist denn das?
Also bekannt nicht, aber wenn man die Namen liest und die Vitas der Spieler,
dann sind das wollen wir mal den mit der besten Vita rausnehmen? Wer soll denn das sein?
Habe ich jetzt nicht im Kopf.
Also das habe ich jetzt nicht mehr im
Kopf. Das glaube ich.
Aber Vita, ich weiß ja, du hast ja damals
Vita,
auch...
Die Vita habe sogar ich nicht im Kopf. Also
ich unterhalte mich mit dir weiter. Danny wird die gleich liefern, die Vita.
Ich guck's mir nochmal an.
Hast du das ja, damals... Bitte. Hast du? Ihr habt das ja damals wahrgenommen, oder? Also
was?
Dass Danny euch zum Liga-Favoriten gemacht hat. Weil nee. Du kamst ja auch rein und hast nachgefragt, wie wir drauf gekommen sind oder so ähnlich vorhin.
Na, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört.
Ach so, okay, gut.
Also... Die Entwicklung, dass wir aus der Landesklasse im ersten Jahr aufgestiegen sind in die Landesliga, dann dort als einziger Aufsteiger uns relativ schnell etabliert haben, mit, glaube ich, Platz 6 im ersten Jahr, dann mit Platz 2 im zweiten, was ein bisschen überraschend war. Und dann voriges Jahr diese Situation, dass wir sehr lang vorne waren, gerade in der zweiten Halbserie und dann diese 7 Punkte aufgegeben haben, was aber auch, wenn man genau hinguckt, in Grund hatte, denn unsere gesamte erfahrenen Spieler mit Reichmuth und Dünkel als die das Ding so ein bisschen getragen haben, dann ausgefallen sind die gesamte zweite Halbserie, haben wir dann hinten raus mit einer sehr jungen Mannschaft einfach diese Situation gehabt, dass wir die Spiele nicht mehr so angegangen sind, wie wir sie hätten angehen sollen. Und haben diese mehr Menschen mal verloren, sondern wir haben einfach unentschieden gespielt ständig und haben diese Punkte aufgegeben oder beziehungsweise diesen Vorsprung verspielt. Und dann war im Sommer so, dass wir diesen Umbruch hatten, dass wir mit Reichmuth, Dünkel, Solivani Spieler hatten, die einfach auch altersbedingt dann aufgehört haben. Und wenn wir dann bei dem finanziellen Aspekt sind, das können wir eben nicht so leicht ersetzen in Zeitz. Das heißt, wir haben mit A-Jugendspielern und einem Abwehrspieler von einem Absteiger die Mannschaft aufgefüllt und haben dann schon in der Vorbereitung gemerkt, dass wir Probleme bekommen im Offensivbereich und haben uns mit zwei portugiesischen Spielern, was jetzt nicht mein größter Favorit ist, aber das mussten wir, waren dazu gezwungen, es zu tun. Weil wir die Mannschaft sonst, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen verloren hätten. Und mit der Mannschaft dann in die Liga zu starten, auch mit dem Hintergrund, dass jeder denkt, du spielst vor Mittplus, weil du voriges Jahr Zweiter warst, was ja aber kein Gewähr ist, weil du fängst bei Null an, war dann eben schwierig. Wir haben gleich zum Auftakt gegen zwei extrem gute Aufsteiger gespielt, für die Verhältnisse mit Gräfenhainichen und Farnstedt, die beiden Spieler mal abgegeben, ein bisschen unglücklich. Ja, und dann haben wir eigentlich unsere leichten Probleme in der Abwehr gesehen, dass wir in den ersten 5 Spielen, glaube ich, 7 Elfmeter fabriziert haben. Da wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Ja.
Ich bleib gerade hängen bei deiner Formulierung. Wir haben uns mit zwei portugiesischen Spielern verstärkt. Das ist nicht deine Lieblingsvariante gewesen, aber ihr musstet das tun. Mit wem musst du das dann diskutieren? Hast du einen Sportdirektor oder irgendjemanden, der da
vor deiner Nase? Das darf ich zum Glück selbst machen.
Ja, genau. Das heißt, du hast vorm Spiegel schon mit dir selbst diskutiert.
Englisch ist nur der Insights.
Also, wer hat denn den Vorschlag dann gemacht und,
ich. Warum? Also, okay. Ich habe mir den Vorschlag gemacht.
Okay.
Es ist so, dass wir, in der Region, wo wir sind, schon das Problem haben, dass mit Weißenfels, Gera, Meuselwitz, wo wir so eingebettet sind, Zobau, dass die Vereine nicht nur finanziell, sondern sind auch strukturell viel, viel weiter, als wir sie spielen, in höheren Ligen. Das heißt, sie sind natürlich für junge Spieler attraktiver. Jetzt müssen wir uns mit Spielern auseinandersetzen, wo wir dann auch aufzeigen können, ja, das stimmt, wir haben ein schönes Gelände, aber das Gelände alleine hilft dir nicht beim Fußballspielen. Das hilft dir erstmal nur, wenn du dann sagst, okay, wir sind alle da, du kannst gut trainieren, du hast in der Regel gute Plätze, super Bedingungen, aber nicht jeder Spieler sagt, ich möchte gute Bedingungen haben, sondern manche Spieler sagen eben auch, ich möchte höher spielen, als Zeitz aktuell spielt. Vielleicht möchte ich auch 50 Euro mehr verdienen, keine Ahnung. Das kommt logischerweise auch vor. Und das ist auch gar nicht verwerflich, das ist einfach so. Und dieses Problem haben wir dann, dass wir in Zeit so ein bisschen am Rand grasen. Und dieses Jahr war es eben so, dass uns gestandene Spieler aus der Stadtformation weggebrochen sind. Und wir sie zumindest nicht im ersten Step ersetzen konnten. Wir haben ja dann mehr oder weniger auch den Turnover und so ein bisschen geschafft, sind jetzt relativ sicher hinten raus. Wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, die waren wesentlich besser, weil wir auch ein bisschen einfacher wieder gespielt haben, weil wir auch gesagt haben, wir müssen nicht jedes Spiel kontrollieren, sondern man kann sich eben doch mal tiefstellen und kontern. Wobei uns dann unsere Offensivkräfte, die wir verpflichtet haben, dann eben helfen. Der Ansatz war einfach dann wieder ein anderer, zu sagen, und klar, wenn du als Tabellenvorletzter irgendwo hinfährst, wirst du anders wahrgenommen, als wenn du als Tabellenzweiter aus dem vergangenen Jahr kommst und sich erstmal jeder tief stellt und wir nicht in der Lage sind, fußballerisch diese Mannschaften dann auszuspielen. Von daher sind wir mit der zweiten Halbserie, der ersten Halbserie dann irgendwie dann ein Stück weit schon zufrieden gewesen, dass wir uns dann ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass unsere Personalsituation angespannt ist, gerade auch für die zweite Halbserie. Von daher müssen wir mal gucken, wie die Saison. Ich glaube, das ist so ein Übergangsjahr, da muss so ein Übergangsjahr sein, wo wir haben jetzt 5 A-Jugendspieler integriert ins Training der ersten Mannschaft, jetzt auch im Winter. Wir müssen einfach gucken, dass wir dort uns stabilisieren, zweite Halbserie. Es geht da nicht viel um oben oder unten, sondern es geht einfach darum, die jungen Spieler so ranzuführen, dass sie uns nächstes Jahr dann auch ein Stück weit helfen. Und dann wird man sehen, was im Sommer dann möglich ist.
Hast du das gefunden?
Ja, selbstverständlich. Es war eine rhetorische Frage von Mike. Es gibt tatsächlich 2-3 Spieler, die mindestens schon Verbandsliga als auch Oberliga gespielt haben. Also, wollte ich jetzt zuerst mal sagen, war das ein guter.
Sag mir mal einen.
Die beiden Zocchi-Brüder haben Zobau Oberliga gespielt. Und dann war es noch einer, der in Gera Oberliga gespielt hat.
Im Seife, der ist verletzt.
Ja, gut. Aber der ist ja im Kader. Was ich aber ganz spannend fand, ist, also grundsätzlich denke ich, sind wir uns einig, dass der Kader besser ist als Tabellenplatz, also als der letzte Tabellenplatz oder als ein Abstiegsplatz.
Ja, das stimmen wir ja auch nicht.
Genau. Also, und das
ist halt eine Momentaufnahme.
Mich würde mal interessieren, dadurch, dass du ja beide Positionen bekleidest, sportlicher Leiter und Trainer, also klassischer Jürgen Klopp, Schrägstrich, englisches Modell.
Magath,
genau. Wie läuft denn so ein Deal mit so einem Portugiesen ab? Weil wir haben in der letzten Folge über einen Neutransfer oder einen Transfer aus Arnstedt gesprochen, auch ein Portugiese.
Die haben jetzt, glaube ich, noch 2
geholt. Genau, noch 2 geholt. Und einer davon war, ja, hätte ich leider noch besser recherchieren müssen, Nachname K oder Za, also CA, der hat tatsächlich im Juniorenbereich eine Ablöse von 1,75 Millionen erzeugt. Der ist im Juniorenbereich von Lissabon nach Barcelona gewechselt.
Der spielt jetzt in Arnstedt.
Spielt jetzt in Arnstedt. Also Wahnsinn. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, ist es
bei euch... Die müssen ja quasi dann noch mehr bezahlt haben. Oder ist die Entwicklung des Spielers, hat sich dann anders...
Fast 2 Millionen hat auf jeden Fall der Berater gejubelt.
Oh Gott.
Mich würde mal interessieren, wie kommt so ein Kontakt zustande? Wahrscheinlich über ein Netzwerk, über einen Berater oder?
Na, ich glaube, die Denkweise ist falsch. Wir machen das ja nicht, weil wir mehr Geld haben. Wir machen das, weil wir weniger Geld haben. Wenn wir mehr Geld hätten, dann müsste ich niemanden anrufen und sagen, hier, wie sieht denn das aus? Kannst du mir mal bitte jemanden besorgen? Wenn du mehr Geld hast, dann ist es in der Regel so, dass du aus der Region die Spieler, die Besten, die Bestausgebildetsten, die am höchsten spielen wollen, dann kannst du dir diese Spieler leisten.
So
einfach ist das.
Bin ich komplett bei dir bei den meisten Mannschaften.
Und es ist natürlich, muss man aber auch sagen, das ist auch regional bedingt. So ein Verein wie Arnstedt muss auch viel Geld aufwenden, um die Spieler nach Arnstedt zu holen, weil das irgendwo hinterm Huckel liegt. Dort ist ja nichts in dem Sinne. Das heißt, es ist für die Vereine oder auch in dem Fall dann für uns im Sommer sogar ein Tick einfacher, einen Berater anzurufen und zu sagen, und das ist in dem Fall sogar ein Berater, dass das in diesen Ligen gibt, ist, also mir würde es anders auch besser gefallen, aber es ist halt kein Wunschkonzert. Der organisiert das alles. Der bringt dir dann den Spieler, den kannst du dir dann im Training 3 Wochen angucken und dann kannst du sagen, der passt oder der passt nicht. Also zumindest haben wir es im Sommer so gemacht. Dann können wir sagen, wir hatten 3 da und haben uns für 2 entschieden, wo wir gesagt haben, die helfen uns zumindest über dieses Überbrückungsjahr. Sie haben den Anspruch, höher zu spielen. Die wollen tendenziell nicht in Zeitz bleiben, sondern es ist für ein Jahr angelegt. Sie wollen sich empfehlen für höhere Aufgaben. Ob die das schaffen oder nicht, ich kann da nur eine Empfehlung für den Berater geben, aber das ist auch völlig uninteressant. Es ist in dem Moment eine Win-Win-Situation für uns. Und wir haben die bei uns im Kader, sie helfen uns in den Spielen und sie können sich präsentieren und können dann gegebenenfalls Verbandsliga, Oberliga, wo immer sie hinwollen. Wir haben relativ oft Trainingsspiele gegen die erste, auch aus Meuselwitz. Wenn sie gut genug sind, werden sie mit Sicherheit diesen Schritt, diese 18 Kilometer nach Meuselwitz gehen. Ich glaube nicht, dass sie so weit sind, aber das müssen die Jungs dann selbst und der Berater selbst einschätzen.
Da habe ich eine Nachfrage, weil zwei Nachfragen. Die erste, wie managst du das in der Kabine? Weil du sagst, ihr integriert gerade so A-Jugendspieler und so weiter, wo man halt versucht, das Mindset so aufzubauen, Mannschaftsgeist, wir müssen zusammen sein. Und wenn dann aber so 2 kommen von einem fremden Berater dazu, dann weißt du, die sind nur eine Saison da und so, das wird doch auch in der Mannschaft so ein bisschen kreiseln, oder?
Wie macht man das? Vielleicht sind sie ja auch länger da, das weiß ich ja jetzt nicht.
Ach so, okay.
Grundsätzlich ist das ja jetzt nicht ein Muss, dass die dann, aber das sind ja auch nur ganz normale Jungs, also die sind 21 Jahre alt, die sind ja jetzt nicht vom Mond, also die kommen rein und dann werden die in die Mannschaft genauso integriert, wie die eigenen Spieler integriert werden. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun.
Weil das wirkte so ein bisschen, dass sie wirklich, stimmt, es wirkte ein bisschen, als würden die von so einem Berater, bringt die dann an und
Das
die Formulierungen, die ihr immer macht, so schön, die kommen mit dem Auto, dann geht die Tür auf und dann fahren die wieder zurück irgendwo hin und so weiter. Und meine zweite Frage ist eigentlich gewesen, was sind das eigentlich für Berater? Was ist das für eine Szene? Sind das Leute, internationale Leute?
Naja, das ist grundsätzlich auch so, dass das Spieler oder ehemalige Spieler meistens sind, die mit dem Sport schon was zu tun hatten, die aber dann eben den Kontakt ins Ausland haben, so wie, das ist jetzt nichts Verrücktes. Also es ist jetzt so, dass, glaube ich, in der Landesliga, Verbandsliga jeder einzelne Trainer oder der da irgendwie was zu sagen hat, wenn es um Spieler geht oder Neuverpflichtungen geht, der wird irgendwie 1-2 Nummern haben, die er mal anrufen kann, wenn er da irgendwie einen Engpass sieht. Und gegebenenfalls, also ich habe es, als ich in Zober meine erste Trainerstation hatte, noch ganz anders gemacht. Ich habe mir Spiele angeguckt und habe mir die guten Jungs, die ich für uns gut fand oder für meine Mannschaft gut fand, einfach gemerkt und habe mir die Nummern besorgt und habe sie angerufen. Mhm. So, das ist hat eine Zeit lang funktioniert das ganz gut. Das ist natürlich ein größerer Aufwand. Aber ab irgendeinem Punkt ist es dann so, dass es dann schon darum geht, wo kann wer was auch finanziell leisten. Das ist einfach so. Und dann ist das leider im Amateursport so, dass es dann auch kein Wunschkonzert mehr ist. Also es ist dann schon so, dass du sagst, ne, eine Mannschaft zu haben und eine Mannschaft zu entwickeln, das ist gut, aber du bist immer dem unterlegen, dass du sagst, wir haben in Zeitsätzen einen Aufstieg geschafft, Sechster, Zweiter, Zweiter. Und da sagt man, okay, ist eine coole Entwicklung. Jetzt fällst du ab. Aber man fällt auch deswegen ab, weil andere Mannschaften Sachen machen, die man so eigentlich in der Entwicklung nicht machen kann. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Emselo. Emselo ist in dem Jahr jetzt, haben die uns noch abgefangen und sind aufgestiegen. Aber diese Mannschaft hatte genau noch zwei Spieler, die sie in dem vergangenen Jahr hatten. Das heißt, die haben im Prinzip eine ganz neue Mannschaft sich zusammengeholt. Naja, das ist ja keine Vereinsentwicklung. Das ist im Prinzip anrufen und Spieler. Das kann man machen. Das ist überhaupt nicht, ich will das gar nicht. Das darf jeder Verein entscheiden. Aber das ist eben das Problem, wenn ein Verein sich von sich aus entwickeln kann und mal einen Jugendspieler einbauen will und mal einen talentierten Jungen aus der Umgebung nehmen will, dann dauert sowas viel, viel länger. Und ist auch nicht darin, und man kann es auch nicht darauf reduzieren, dass man sagt, na, wenn die voriges Jahr Dritter waren, dann müssen die nächstes Jahr Zweiter werden und im übernächsten Jahr müssen sie dann aufsteigen. Nur das ist eine Entwicklung. Das ist Quatsch, weil du einen anderen Konkurrenzkampf, jede Situation oder jede Saison bekommst du einen neuen Konkurrenzkampf und manchmal ist der Konkurrenzkampf so, dass ein Verein etwas tun kann, weil sie es sich leisten können oder weil sie die Situation gerade eben haben. Was keine normale Entwicklung eines Vereins ist. Und das musst du immer mit einkalkulieren, immer mit auch inkludieren. Also du musst dann eben sagen, du kannst nicht erwarten, dass du jedes Jahr besser bist als das vergangene Jahr. Das ist schön, wenn es so ist. Aber in der Regel ist jede Saison eine neue Konkurrenzsituation und manchmal ist die Konkurrenzsituation eben auch so, dass sie so ein bisschen zusammengeholt wird. Das ist schwierig dann für solche Vereine.
Was macht das mit dir?
Na, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also ich, zum einen sind das Äpfel mit Birnen verglichen, Emselo und Zeitz. Wenn ich mir Zeitz angucke, da ist halt, was du sagst, eine komplette Vereinsentwicklung. Also du hast in der Jugend ganz, ganz viele Mannschaften. Du hast sogar eine dritte Herren, also drei Herrenmannschaften. Hast du auch ein ganz anderes Gebiet. Und da ist natürlich klar, was ist das Ziel? Ist das Ziel, wir wollen einen Verein entwickeln, wir wollen nachhaltig aus dem Nachwuchs etwas entwickeln, A-Jugendspieler implementieren etc. Und vielleicht irgendwann mit der ersten Mannschaft jedes Jahr das Bestmögliche rausholen und vielleicht eine Entwicklung fußballerisch zu erzielen. Oder ich definiere halt ein ganz klares Ziel, wie wahrscheinlich Emselo, ich werde in der höchsten Liga im Bundesland spielen. Unabhängig davon, was im Verein passiert. Und Emselo fährt genau diese Strategie, die Mike gerade gesagt hat. Man könnte ja von außen denken, alles klar, zusammengekauft. Aber die Spiele, die da spielen, sind, glaube ich, vom Budget her dreimal günstiger als eine durchschnittliche Verbandsliga-Truppe, die nur auf Spieler setzt aus der Region oder Speckgürtel 50 Kilometer. Oh. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Mike gesagt hat. Die Spieler, die jetzt hier vielleicht installiert werden, so wie in Arnstedt oder jetzt auch in Westerhausen oder in Zeitz. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt bewusst einen aus von der Copacabana, weil der hier spielen soll, weil der mich als Spieler überzeugt, sondern die kommen ja auch vielleicht sogar proaktiv her und sagen, ich will in Deutschland mein fußballerisches Glück versuchen, so wie Mike es gerade beschrieben hat. Da ist dann ein Landesligist, ein Verbandsligist rein theoretisch nur eine Durchgangsstation. Ich kann mich mal an den Gegenspieler erinnern bei Inter Leipzig, der kam von Inter Mailand zu Inter Leipzig, war ein Riesenprojekt damals. Die haben Spielern eine Möglichkeit gegeben.
Da hat er sich gedacht, da muss ich mich nicht groß umgewöhnen.
Nur von den Farben.
War es noch nicht.
Und die haben wirklich dann Spieler aus Griechenland, aus Portugal, aus Brasilien, aus Japan geholt, um denen oder Südkorea sogar, um denen einfach eine Möglichkeit zu geben, in Deutschland anzukommen, um dann halt Richtung Regio, dritte Liga etc. zu kommen. Ich finde, das muss man halt so mit einem neutralen Auge sehen, anstatt gleich zu sagen, naja, die machen jetzt hier wilde Nummern und holen Portugiesen.
Wo ist denn für euch beide so die Linie? So, weil wir sind ja auch der Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Wir sind eingetreten für den Breitensport und für uns sind bestimmte Werte wichtig. Wir wissen, dass Vereine so der zentrale Punkt oft in einer Region sind oder in einem bestimmten Ort, Anlaufstelle, auch für Menschliches, für Soziales und so weiter. Und das wirkt so abgehoben davon. Also das wirkt so, als wäre dann die erste Mannschaft, oder muss man immer die erste Mannschaft von so einem Verein komplett trennen von den Ansprüchen oder von dem, was ich gerade beschrieben habe? Muss man das machen? Weil den Menschen, die jedes Wochenende da hingehen oder die ihre Würste, die da ehrenamtlich arbeiten oder was weiß ich, ist denen egal, dass die erste Mannschaft dann halt zusammengesetzt ist mit Leuten, die man ein Jahr später schon nicht mehr sieht oder so?
Ich glaube, das liegt an dem Konzept des Vereins. Also Mike hat ja richtig geschrieben, es geht um Vereinsentwicklung.
Ja.
Und da geht es halt darum, was hat die erste Männermannschaft in dem Verein eigentlich für eine Idee und was wollen sie umsetzen? Jetzt nehme ich mal mein Paradebeispiel dazu. SV Arminia Magdeburg, Turbine Halle oder ein VfB Ottersleben. Die schaffen ja unglaubliche hundertprozentige Identität im Jugendbereich, die bis in den Männerbereich geht. Es gibt sogar das Credo im Männerbereich bei einem Verein dieser drei Mannschaften. 80%, 70% aus dem eigenen Nachwuchs. So, und wenn du dann natürlich dort Transfers tätigst, wie beispielsweise das jetzt vielleicht mal Zeitz gemacht hat, aus Gründen, die erklärbar sind und nachvollziehbar, dann wirkt das natürlich dann komisch. Hast du aber einen Verein, wo die erste Männermannschaft so ein bisschen losgelöst funktioniert zu den allen anderen, dann ist das, glaube ich, ganz normal. Wenn die aber auch ganz klar ein kommuniziertes Ziel hat mit, ich will so höchstmöglich spielen, wie es geht. So, beim VfB Ottersleben würde ich sagen, oder bei Turbine Halle, da versucht man klar das Bestmögliche, macht es aber nicht an einem Tabellenplatz fest. So wie es Mike gerade gesagt hat, es geht um Entwicklung.
Wir können ja mal Mike fragen, hast du so eine Klagemauer, also so die Kiebitze, die dir dann immer schön erzählen, wenn du aufs Gelände fährst oder wieder weg, was du alles richtig und was du falsch machst?
Das ist dann jeden Fall.
Ja.
Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber es ist eben so, du musst dich als Verein festlegen, wenn du nur aus deiner A-Jugend oder Umgebung, meinetwegen, du stichst einen Zirkel rein, machst einen Kreis drumherum und sagst, alles, was hier aus der Region ist, spielt bei mir. Das ist okay, das kannst du machen. Dann darfst du aber auf keinen Fall sagen, die erste Mannschaft muss aber jetzt die nächsten 3 Jahre 3-mal aufsteigen. Niemand ist ein Hexer, also das wird nichts. Die besten Jungs aus den B- und A-Jugendmannschaften gehen bei uns nach Meuselwitz und wenn sie besser sind, nach Jena oder nach Erfurt. Woher sollen wir denn unseren eigenen Nachwuchs jetzt so groß machen, dass wir selbst dann in der Oberliga spielen? Wie soll denn das funktionieren? Das ist, also niemand zaubert.
Das sind scheiße,
dass sie sogar aus Bundesland wechseln und den Verband wechseln.
Ja, das ist ja ganz normal. Also ja. Der Verband ist ja bloß, wenn Jena sagt, in Meuselwitz oder in Zeitz sind gute Jungs oder auch in Weißenfels sind gute Jungs, dann gehen die einen Schritt weiter und entwickeln sich dort. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil die Jungs ja erstmal individuell gut werden müssen, um vielleicht mal Profifußball zu spielen. In Zeitz gibt es keinen Profifußball. In Zeitz gibt es Landesliga-Fußball. Und wenn die Jungs besser sind als Landesliga-Fußball, müssen sie den Schritt ja gehen. Das ist ja in der DDR früher genauso gewesen. Wir sind auch delegiert worden. Sind die besten Mannschaften der BSG sind immer zu den Clubs delegiert worden und haben dort eine bessere Ausbildung genossen. So, und wie weit du dann gekommen bist, das lag dann so ein bisschen an dir. Aber es wurde dir erstmal die Möglichkeit gegeben. Und so ist es jetzt im Prinzip auch. Du musst dich als Verein festlegen, wenn du kannst ja immer noch nach dem Maximum streben, aber das Maximum kann eben nicht jedes Jahr dann sein, du spielst um die Tabellenführung, weil wie ich es vor uns beschrieben habe, wenn andere Vereine einen anderen Weg gehen, ist der andere Weg in Tick einfacher, weil sie sich natürlich die besten Spieler, ob sie das jetzt finanziell machen oder ob sie das mit was weiß ich machen, keine Ahnung, darum geht's gar nicht, es geht um die Zusammensetzung mal rein sportlich, geht es um eine Zusammensetzung eines Kaders. Und wenn du die Möglichkeit hast, den Kader zusammenzusetzen aus Spielern, die du dir aussuchst aus dem größeren Raum, dann wirst du eine bessere Qualität bekommen. Und dann wirst du kannst als Trainer oder alle Trainer können eine Mannschaft natürlich punktuell verbessern über Training, über was weiß ich. Aber wenn die Qualität, die fußballerische Qualität eines Kaders fehlt, dann kannst du nicht zaubern und plötzlich einen Quantensprung machen. Das geht nicht. Du kannst natürlich taktisch Sachen machen, du kannst die Jungs individuell ein Stück weit verbessern, aber du kannst niemanden 2, 3 liegen. Da würde ja jeder ein Profifußballer werden, wenn das gehen würde. Das ist Quatsch.
Wie bist du Rechenschaft schuldig? Also, oder wie machst du das bei euch im Verein? Musst du einmal im Monat mit dem Präsidenten sprechen oder bist du auch Präsident? Nein.
Das natürlich nicht. Nein.
Warum hast du
das so? Wir unterhalten uns ganz, ganz, ganz normal.
Das Lachen war wirklich lustig.
Wir unterhalten uns nach jedem Spiel mal grundsätzlich über das Wochenende. Klar.
Ja.
Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Wir haben auch Situationen, dass wir sagen, da verlangen wir oder wollen wir ein bisschen mehr. Also es ist natürlich, es ist Amateursport und es ist bei mir auch immer noch so verankert, dass ich nach einem schlechten Spiel am Wochenende dann in der Regel meine Kinder drunter leiden. Das war früher schon so und das ist jetzt immer noch so. Ich kann das nicht so richtig ablegen. Ich müsste es tun, weil es wirklich nur noch Amateursport ist in dem Sinne und müsste mich da viel oder ein ganzes Stück freier davon machen. Aber mir hängt das immer nach und ich hasse das, wenn ich montags dann in die Kabine komme und die Jungs haben so getan, als wenn wir gerade ein riesen Wochenende hatten. Das ist nicht so schön manchmal. Dann muss ich aber auch wieder überlegen, die kommen gerade von Arbeit und für die ist jetzt Fußball nicht alles. Da kann ich jetzt nicht auf den Platz gehen und dort mal drauftreten, so wie das bei uns früher dann zum Teil war. Aber ja, wir unterhalten uns im Verein natürlich über die Situation. Das war ja auch gerade zum Anfang, war es jetzt nicht so einfach. Du willst nicht von 4 Auftaktspielen alle verlieren und sagen, boah, ist alles super, wir machen mal weiter so. Da haben wir auch offen mit dem Verein kommuniziert. Und wenn der Verein da eine andere Möglichkeit gehabt hätte oder eine andere Idee für sich gehabt hätte, da was anderes zu machen, habe ich auch gesagt, ich habe gar kein Problem da zu sagen, dann versucht einen neuen Impuls zu setzen und macht dort was anderes. Das haben sie rigoros abgelehnt.
Stimmt, das war doch das, worüber
wir geredet haben. Ich habe dann ja gelesen, dass der Verein ja, zu 100% überzeugt ist, weil du hast ja quasi deine MTR angeboten zur Verfügung zu stellen.
Nach vier Spielen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wann das
war. Ja, ich glaube, es war nach 5 Spielen. Hatten wir, glaube ich, 1 gewonnen. Und
ist das ja noch so ein bisschen Psychologie vielleicht? Also auch für die Mannschaft und so weiter? Oder?
War es mit Sicherheit, klar. Ja. Also Psychologie ist immer nur dann, wenn du in den Kopf kommst, ob du dann bei den Jungs in den Kopf reinkommst, ist immer die Frage. Aber es war schon klar, dass die Jungs wissen müssen, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir auch so uns nicht verkaufen können. Wir können jetzt nicht spielen und keine Ergebnisse bekommen. Dann muss man eben anders spielen. Das ist einfach so. Also du kannst nicht wie eine Ballerina auflaufen und denken, du bist Erster. Und wenn du die Tabelle anguckst, stehst du aber ganz unten, weil du kein einziges Ergebnis ziehst. Da musst du dir dann schon überlegen, also da müssen wir vielleicht jetzt irgendwie mal dazu übergehen, zu sagen, scheißegal, wer den Ball jetzt hat. Wir machen hinten mal so, dass wir nichts mehr bekommen und vorne versuchen wir mal einen drüber zu drücken, so dass wir mal ein Spiel gewinnen. Und notfalls muss das dann auch mal jemand anders machen oder ein anderer Trainer machen. Und das habe ich den Jungs auch ganz klar gesagt, dass ich das mir nicht Woche für Woche dann immer wieder angucke, dass wir Sachen vorbereiten, die wir zu keinem Zeitpunkt dann im Spiel umsetzen. Ich weiß ja auch, dass sie es anders können und anders gemacht haben. Vielleicht haben sie auch gedacht, es geht immer alles von alleine. Das ist ja auch so ein Punkt. Das geht es eben im Fußball nicht. Das ist Woche für Woche eine Konkurrenzsituation. Die anderen trainieren genauso. Die haben sich auch einen Plan zurechtgelegt. Die wollen auch Spiele gewinnen. Und wenn du da eben nicht da bist, und das ist in jeder Liga so, eben immer zu den Punkten, die dann eben wichtig sind, dann wirst du eben Spiele nicht gewinnen. Und da war das schon wichtig, dann auch mal es klar zu machen, dass es jetzt so nicht weitergeht.
Ich finde es gerade lustig, also und auch schön und auch lehrreich, so mich an die Situation zu erinnern, wie wir hier rumgeflaxt haben. Aus der Ferne und so weiter. Jetzt ist aber aus dem südlichsten Fußballort Sachsen-Anhalts ist dann der Trainer da, der dann die Situation ein paar Monate später oder Wochen später nochmal anders reflektiert. Das finde ich witzig. Ja, wie fühlt sich das für dich an, Danny? Hast du ein bisschen Gänsehaut?
Gar nicht.
Selbstkritische Gänsehaut.
0,0. Im Endeffekt geht es um Ergebnisse.
Ja.
Was ich tatsächlich spannend fand, ist, was ich noch nicht betrachtet habe, ist natürlich wie in jedem Sport und in jeder Liga so, wie Mike es sagte. Es macht natürlich ein bisschen was mit dem Kopf. Ja. Du bist seit 2-mal Zweiter geworden. Das heißt, du kommst in eine neue Saison rein, bist dabei zu sagen, okay, wir sind jetzt gut letztes Jahr rausgelaufen, sind Zweiter geworden, haben vielleicht auch guten Fußball gespielt, startest rein gegen vermeintlich 2 Aufsteiger. Wo wir wissen, dass es keine 2 klassischen Aufsteiger sind. Farnstedt hat auch einen sehr, sehr guten Kader und der andere war Gräfenhainichen, die, glaube ich, sich auch aus der Oberliga mit 2-3 Spielen
verstärkt haben. Das war so ein richtiges Profi-Amateur-Fußballer-Lachen von euch beiden gerade jetzt.
Die Elfe spielt gegen 2 wirklich Mannschaften, die eigentlich die Liga gefühlt durchmarschieren wollen.
Die Offensivabteilung von Gräfenhainichen, die hätte ich auch
gern. Ich kann mich nur an den...
Die im Sommer kam.
Kam Krogmann, den finde ich sehr gut, weil das halt wirklich, der ist brutal.
Der hat uns leider auch erschossen im ersten Spiel.
Ja, ich glaube, der läuft die 100 Meter wirklich unter 10 und dazu noch einen linken Fuß. Auf jeden Fall Spielst du dann gegen die beiden vermeintlichen Aufsteiger? Wer sich nicht ganz so mit der Thematik Fußball beschäftigt, denkt, naja, Aufsteiger, die gewinnst halt, ja, je nachdem, wie man sich halt auch mit der Materie beschäftigt vorm Spiel. Dann verlierst du diese beiden Spiele und dann bist du auf einmal in einer Situation, die man ja nicht kennt. Und das ist ja egal, in welcher Liga du spielst. Das ist eine Situation, die musst du erstmal bewältigen. Und da meine Frage jetzt, um das abzurunden, hast du denn auch da von deiner Idee Fußball etwas verändert dann, als es dann nicht lief? Weil du gerade gesagt hattest, jetzt müssen wir einfach mal hinten zumachen und einen Ball vielleicht nach vorne schlagen. Habt ihr denn deine Idee vielleicht nach hinten geschoben und anders gespielt?
Die Idee Fußball, das ist auch immer so ein lustiges, also wenn sich ein Trainer im Amateursport hinsetzt und sagt, ich habe eine Idee von Fußball.
Mike, jeder Trainer, den wir hier hatten, hatte das.
Ja, das ist ja richtig. Eine Idee von Fußball habe ich auf dem Reißbrett auch. Wenn ich mir dann die Spieler angucke, muss ich meine Idee Fußball immer an meinen Spielern ausrichten. Ich kann niemals sagen, so spielen wir jetzt Fußball. Das geht einfach nicht.
Glaubst du, dass deine Spieler jetzt traurig sind, wenn du so redest?
Nee, wieso? Das ist ja genau das. Ich muss ja die Stärken meiner Spieler versuchen, irgendwie zu finden. Ich kann ja nicht von einem langsamen Spieler erwarten.
Ich wollte dir nur aus einer Missverständlichkeit raushelfen.
Ja, da sei da. Boah, ich wusste nicht, dass es missverständlich ist. Ich kann von einem Spieler im Amateursport nicht verlangen, was er nicht kann. Das ist übrigens im Profifußball auch so. Da kann ich auch nicht verlangen, was er nicht kann. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass wir uns auch daran orientieren mussten, dass wir dann gemerkt haben, boah, mit der neu formierten Abwehr oder mit dem, was wir jetzt zur Verfügung haben, ist es eben so nicht möglich. Wir haben in der Vorbereitung eine andere Art Fußball gespielt und sie hat funktioniert. Warum wir es dann in der Saison zum Anfang nicht so rüberbekommen haben, das wissen wir wahrscheinlich alle. Also ich weiß es nicht. Die Jungs wissen es wahrscheinlich selbst nicht so richtig. Aber klar haben wir dann irgendwann versucht, was anderes zu machen. Wir sind zu vielen Sachen, wo wir dann einfach einen Rückschritt gemacht haben. Gerade wenn es um Ballbesitz geht, haben wir einen Rückschritt gemacht, weil wir gesagt haben, es nützt mir nichts zu sagen, dass ich meine Position permanent verändere und dann in der ungünstigsten Situation den Ball verliere, wo ich dann den Gegenzug nicht verhindern kann. Und wir haben uns dazu über die Jahre immer, und das ist immer ein wichtiger Faktor gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir immer zu Null spielen, weil wir niemals die absoluten Knipser hatten. Wir haben immer relativ viele Chancen gebraucht für Tore. Das heißt, du musst schon gucken, dass du relativ wenig Gegentore bekommst. Und in diesem Jahr ist das halt nach der Vorbereitung so ein bisschen auch, wir haben es in Tendenzen schon in der Vorbereitung gesehen, dass wir da Probleme bekommen, und haben es aber dann gerade zum Anfang, weil wir eben solche guten Offensivreihen wie Farnstedt oder Gräfenhainichen, wir konnten sie übers Feld nicht verteidigen. Also wir hatten Riesenprobleme. Farnstedt hat uns einfach nur ausgekontert. Wir haben permanent in ungünstigen Situationen den Ball verloren und Gräfenhainichen hat es individuell zwei Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Wobei man dazu sagen muss, dass wir natürlich zwei Elfmeter hinlegen, die ein Witz sind. Also das sind Elfmeter, beide. Aber es sind eben Situationen, die du gar nicht als Elfmeter machen musst. Und wenn du in Gräfenhainichen dann im ersten Spiel gewinnen willst, dann kannst du nicht die entscheidenden Situationen dann so fabrizieren, dass du noch zwei Elfmeter hinlegst und ich glaube noch ein absolutes Traumtor. Das war dann eben schwierig für uns. Aber wie gesagt, die Jungs haben daraus gelernt, haben sich dann stabilisiert. Wir haben es dann, wie gesagt, ein bisschen anders gemacht. Ein bisschen mehr Hilfe gegeben im Aufbau und auch im Verteidigen. Und das hat dann einigermaßen funktioniert.
Was bist du denn für ein Trainer? So mit den Eckdaten, die man so kennt. Bist du ein lauter Trainer, bist du ein leiser Trainer, bist du ein theoretischer Trainer, bist du ein muffeliger Trainer? Bist du ein kommunikativer Trainer?
Alles davon.
Du bist alles davon?
Alles davon.
Okay, also man muss als Spieler...
Situationsbezogen.
Also man muss als Spieler erkennen, in welcher Phase du dich gerade beschäftigst.
Das wäre gut, ja.
Achso, das wäre gut. Wer ist denn dein Lieblingstrainer gewesen? Dein eigener, also als eigener. Hast du so eine Art Trainer mal gehabt, wo du dachtest, hey, guter Typ?
Oh, ich will da gar keinen rausnehmen. Ich hatte so viele, auch namhafte Trainer, die alle so ihre individuellen Sachen hatten, wo man gesagt hat, boah, das ist gut. Aber ich glaube, alle hatten logischerweise jetzt so im Alter kann man das besser reflektieren. Alle hatten auch ihre Schwächen und von daher da jetzt jemanden direkt rauszunehmen. Es gab so prägende Trainer. Mhm. Wo du, wenn du zurückdenkst, da einfach so ein bisschen im Kopf hast, wo du sagst, wow, das hat mir der Trainer gesagt. da gab es schon ein paar, wo man sagt, ja, die sind so ein bisschen im Kopf geblieben, aber dass man jetzt direkt sagt, so ein Lieblingstrainer, das hatte ich eigentlich nicht.
Ich nehme wahr, du willst keinen Namen extra nennen, damit es nicht komisch wird, damit du keinem Unrecht tust. Anders gefragt, wann ist ein Trainer für dich am Optimum aus deiner Sicht? Was muss er können und welche Attribute muss er da zeigen?
Er muss schon kommunikativ erstmal sein. Mhm. Das ist schon richtig. Aber es ist immer die Frage, so ein Kader ist ja völlig verschieden. Ne? Es sind alle Charaktere vertreten, es sind laute, leise, es gibt welche, die brauchen Zuspruch, es gibt welche, die ist das völlig egal, ob der Trainer sagt, du warst gut oder schlecht, die spielen die nächste Saison, spielen den nächsten Tag genau wieder so, wie sie vorher gespielt haben. Es gibt viele Charaktere und ich glaube, die Trainer, die sich auf sowas einstellen können erstmal, die haben eine Kabine. Wenn du als Trainer eine Kabine hast, dann ist das schon mal viel wert. Mhm. Dazu kommt dann noch, dass man sagen muss, dass die Qualität der jeweiligen Kader in den Ligen, und das ist jetzt völlig egal, ob das Oberliga, Regionalliga, Dritte Liga dann oder Zweite Liga war, die Qualität ist in jeder Kabine irgendwie vorhanden. Es gibt immer Spieler, die plötzlich da sind, die jung sind, die so ein gewisses Attribut reingebracht haben. Es gibt immer alte, erfahrene Spieler, die du nochmal so ein bisschen anzünden kannst. Qualitativ ist es so, dass natürlich Schwankungen innerhalb dieses Kaders sind. Also ich glaube, wo wir aufgestiegen sind, hatten wir mit Aue nicht dieselbe Qualität im Kader, wie wenn wir nach Köln dann gefahren sind und gegen 1. FC gespielt haben. Da war qualitativ schon ein Unterschied zu erkennen. Trotzdem war es jetzt nicht so, dass die uns dort durch die Manege geführt haben, 90 Minuten lang. Also klar sind wir den Ball hinterhergelaufen die ganze Zeit. Aber du hattest schon eine Berechtigung, dort zu spielen. Aber die Trainer, die am besten mit den Charakteren der Spiele umgehen konnten, und dann natürlich logischerweise auch einen gewissen Input hatten. Also die dann wirklich gesagt haben, sie können auf Spiele einwirken, sie können auch Schwächen der eigenen Spieler so ein bisschen rausnehmen und sagen, boah, wenn du eben gegen einen extrem guten Offensivspieler verteidigen musst und du kannst das im 1-1 nicht, dann findest du eben eine Grundformation, ohne dich jetzt permanent reinzustellen, aber du findest eine Grundformation, wo der Spieler eben Hilfe bekommt. Du attackierst ihn auf der Seite ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Du lockst die Bahnspieler nach innen oder nach außen. Also es ist schon so, dass die Trainer, die das so ein bisschen, die dir praktisch Hilfestellungen gegeben haben, die fand ich persönlich am besten.
Welche Lizenz hast du?
B. Ich wollte eigentlich nie Trainer sein, um ehrlich zu sein.
Das wäre jetzt dann die Frage, wie bist du zum Trainer gekommen?
Gar nicht, also ich
bin gar kein Trainer.
Ich bin
nur
sportlich losgefahren.
Ich möchte auch gar nicht, also das ist eine komische Konstellation gewesen. Damals mein Vater war Trainer, auch in dem unteren Bereich, ja, okay. Und der war ein Zobau-Trainer. Und der ist krank geworden und musste dann ins Krankenhaus und es hat sich dann alles ein bisschen hingezogen dort. Und zu der Zeit war ich mit meinem dritten Kreuzbandriss in der Reha und habe versucht nochmal das Knie irgendwie funktionstüchtig zu bekommen und das hat alles nicht funktioniert. War dann schon ein Jahr in der Reha und es war dann mehr oder weniger klar, dass ich wahrscheinlich aufhören muss oder aufhöre. Und es war dann so, dass er mich gefragt hat, ob ich die Mannschaft zumindest trainieren würde im Sommer. Und da habe ich gesagt, ja, klar, das mache ich.
Und dann warst du drin im
Geschäft. Und dann bin ich nach Zobau gefahren und habe die Jungs trainiert. Einfach nur 6 Wochen lang in der Vorbereitung. Und dann gingen die Spiele los und er war immer noch nicht gesund. Und dann habe ich gesagt, klar, dann betreue ich die eben jetzt. Und so sind wir in Zobau in diese erste Landesklasse-Saison gegangen, die dann im Endeffekt dann zum Aufstieg gereicht hat. Und dann war es dann eben so, dass die dabei blieben und ich habe damals Sportmanagement studiert, nachdem es dann klar war, dass ich aufhöre. Ich hatte das als Studium schon vorher gemacht, Sportmanagement, und habe dann meinen Sportfachwirt gemacht und habe zu der Zeit dann auch so eine Unterlegung gebraucht und habe dann einfach in dem Verein weitergearbeitet. Und es war dann ehrlich gesagt auch in Zobau so, dass es schon interessant war, mal mit so einem, ich meine, das war ein Landesklasseverein, der wo Jahre es nicht geschafft hat, irgendwie mal in die Landesliga zu gehen. Es war schon interessant zu gucken, wie weit kommt man eigentlich mit einem Verein, wenn man sagt, man baut das jetzt mal von dem. Ich habe ja, die Mannschaft war so da, wie sie da war. Ich habe sie übernommen und dann von diesem Stand aus zu sagen, wie weit kann man mit so einer Mannschaft gehen, das alles mit Augenmaß machen, wie weit kann man einen Verein dann auch entwickeln. Das habe ich dann selber so ein bisschen als Projekt gehabt für mich nebenbei, weil ich es dann ja auch im Studium so ein bisschen brauchte und so eine praktische Unterlegung brauchte. Und das hat ganz gut zusammengefasst.
Versuchsanordnung während des Studiums, selbst
Sebastian. Sozusagen.
Bist du in die Verbandsliga hoch, oder nicht?
Oberliga.
Nee, bist du in die Oberliga? Krass. Hast du so mal cum laude dann bekommen?
Eine Einladung beim Bundespräsidenten.
Aber ist eigentlich ganz geil, wenn er dann
deine Arbeit hat. Es war für den Verein, wir hatten dann auch gute Pokalspiele bis ins Halbfinale, wenn wir damals Stendal, die waren glaube ich, aber das war aber nicht in der Oberliga-Saison, es waren dann in der Verbandsliga-Saison, Stendal war Oberligist. Wenn wir die geschlagen hätten zu Hause, wir hatten schon Bernburg, Sandersdorf und Halle, VfL Halle schon rausgehauen, dann wären wir mit Zauber im DFB-Pokal gewesen, weil die gegen Magdeburg im Finale gespielt haben. Also das 1-0, glaube ich, dreimal in Pfosten getroffen. Also es war...
Oh, sie haben das Konjunktiverlebnisse, oder? Die man so hat.
Es ist aber, na klar, kann man noch drüber, wenn und wie. Und ja, ich glaube, genau. Der Spieler, der den Ball von 2 Metern in Pfosten gibt, der wird es heute auch noch denken. Nein, das war...
Es ist sehr ehrenwert, dass du den Namen nicht laut
sagst. Mache ich auch nicht. Bleibt unter Verschluss. Es war dann wirklich so, dass es schon interessant war. Ne? Also so ein Freundschaftsspiel gegen Chemie Leipzig zu machen oder gegen HFC, das kriegt jeder Verein irgendwie mal so hin, mal anrufen und sagen, wie sieht's denn aus? Aber wenn du dann eben einen Anruf bekommst, hier, wir haben unser erstes Punktspiel gegen Chemie Leipzig und wie macht man das? Und dann steht Zober da und muss ein Ligaspiel mit 2000 Zuschauern, die da als Fanbase kommen, organisieren. Das ist dann auch der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, du bist in Zober natürlich schon jetzt am Limit. Also du arbeitest jetzt hier wirklich, du musst so viel Aufwand betreiben, um ein Ligaspiel zu machen. Nicht mal ein Pokalspiel, ein besonderes, sondern ein Ligaspiel. Dass du dann natürlich sagst, okay, es wäre jetzt schon an der Zeit, mal so realistisch zu sagen, das ist so die Liga, die du also wirklich mit maximaler Anstrengung maximal spielen könntest. Mit maximaler Anstrengung immer wieder gegen den Abstieg und als Ziel Klassenerhalt. Das ist so das Maximum, was in Zobau aktuell. Natürlich kann sich jeder Verein irgendwie weiterentwickeln, aber das ist der Stand damals gewesen. Und ich glaube, an dem Punkt waren wir dann und haben gesagt, okay, das ist dann eben das Maximum, was ein Verein leisten kann. Und es war natürlich auch absolut für so einen Verein ein cooles Erlebnis, ein Auftaktspiel gegen Chemie Leipzig vor. Ich weiß nicht, 1200, 1300 Zuschauer als Ligaspiel zu haben, war cool, war gut.
Das stimmt, wenn man jetzt im Nachhinein, also wenn du darüber nachdenkst, was an der hintenrum alles stattfindet.
Ich habe da gerade ein komplettes Déjà-vu, weil ich vergleiche so Barleben ein bisschen mit Zobau. Vielleicht finanziell vielleicht noch ein ganz kleiner Unterschied in den Kaderstärken gewesen, aber beide ja auch als Dorfverein aufgestiegen in die
nicht
Oberliga.
Nicht zu meiner Zeit.
Wie auch immer, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Man kann sich die Kader auch angucken. Gibt's ja genug einige Seiten dazu, aber es ist ein richtiger Punkt. Der Unterschied in der Planung, in der Infrastruktur zwischen Verbandsliga und Oberliga, der ist extrem, gerade von den Anforderungen und der Ausschreibung, wenn du ein Heimspiel machen möchtest, mit Gästebereich abgezäunt etc., zwei diverse Zugänge und so weiter, da gerätst du halt im Verein, wenn die Struktur nicht da ist, halt komplett an Grenzen. Und gerade im Dorfverein kann ich aus Barleber Sicht sagen, wir sind ja damals dann freiwillig runtergegangen, weil diese Zielstellung, jedes Jahr ans Maximum mit dem Gesamtverein zu gehen, um maximal die Klasse zu halten, das war dann irgendwann nicht mehr realistisch. Und dann ist es auch so, dass die Oberliga Süd in dem Fall, ja in meinen Augen, du hast ja noch die guten Zeiten mitgemacht mit Chemie und so weiter, die Mannschaften sind ja alle durchmarschiert, Lok, Chemie etc. Jetzt hast du ja kaum noch Vereine bei, wo du dann den Aufwand auch irgendwie durch Zuschauer wieder reinholst. Das heißt, wir hatten vorhin über beispielsweise VfL Halle gesprochen. Das ist dann wahrscheinlich schon, wenn du da ein Sachsen-Anhalt-Derby hast, schon ein Highlight. Wenn du aber zu Hause gegen Freital spielst, da lockst du keine Zuschauer mehr mit in der Verbandsliga an. Und da sage ich halt, das ist halt berechtigt, was er sagt. Was ich aber phänomenal finde, was der Unterschied zwischen Barleben und Zobau ist, Barleben ist dann freiwillig runtergegangen und ist dann irgendwie fast nochmal abgestiegen aus der Verbandsliga. Und Zobau hat es ja, glaube ich, nochmal zweimal geschafft und ist noch zweimal in die Oberliga aufgestiegen, oder?
Wir sind nach dem Abstieg, und da war ja der Punkt, dass ich gesagt hatte, dass wir auch lange mit dem Präsidenten oder dass ich mit dem Präsidenten gesprochen habe, dass ich lange gesagt habe, wir sind eigentlich an dem Limit. Normalerweise ist Zobo ein Verbandsligist, ein guter Verbandsligist kann das sein, kann auch immer unangenehm für alle sein, die in die Oberliga wollen, und sie müssen immer an Zobo vorbei. Aber Zobo ist zum jetzigen Zeitpunkt theoretisch kein wirklicher Oberligist. Ja, und es ging immer hin und her, und es war dann so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich ungern einen Verein im Abstieg verlassen, und habe dann gesagt, okay, was ganz wichtig ist, ist immer, wenn du einen Verein entwickeln möchtest, und das war immer das, wo ich immer auch versucht habe, darauf zu achten, dass du eben nicht auseinanderbrichst. Im Negativen, und im Sport kannst du immer negative Erlebnisse haben oder auch mal eine negative Phase haben, ne, was ein Abstieg ist. Dieser erste Aufstieg, weil du dann gesagt hast, wir hätten so riesige Möglichkeiten gehabt, hast du es, glaube ich, ausgedrückt. Also ich glaube, ich habe in der Kabine gesessen. Nach unserem Aufstieg haben wir, glaube ich, in der Kabine gesessen. Und dann habe ich relativ viele Gesichter geguckt, die niemals Oberliga gespielt haben. Mhm. Natürlich kamen dann ein paar dazu, ohne Frage. Aber die haben alle nicht auf oberem Niveau Oberliga gespielt, sondern auf einem Niveau Oberliga. Und das ist ein riesen Unterschied. Ob du einen prägenden Spieler in eine Mannschaft holst, der eine Liga spielen und bespielen kann, oder ob der in einer Liga mal mitgespielt hat. Mhm. Das ist ein Himmel. Weiter Unterschied. Da gibt es eine gute Geschichte dazu. Als ich in Zobo angefangen habe, war da ein Spieler, der hat zu mir gesagt, er hat schon mal Oberliga gespielt. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wo. Und dann habe ich gesehen, dass er, ich glaube, 18 oder 19 Spiele bei einem Absteiger, der mit 8 Punkten wieder abgestiegen ist. Da habe ich gesagt, das ist aber nicht Oberliga spielen, das ist Oberliga mitspielen, das ist was anderes.
Oder hast du kostenfrei psychologisches System von dem Spieler bekommen?
Und so war das dann auch. Ich habe mit vielen Spielern gesprochen, ob wir dieses Thema Oberliga angehen wollen, ob sie dazu bereit sind, auch mehr im Training zu investieren, gar nicht von den Zeiten, dass wir mehr trainieren, sondern von den Inhalten mehr trainieren, dann auch ein bisschen mehr Gas geben, weil uns klar war, dass die Oberliga natürlich auch läuferisch, also körperlich, ein ganz anderes Level hat, und mit Luckenwalde und Chemita zwei Mannschaften kommen, wo das schon nach Fußball aussah, was dort mitkam, auch an Fans. Ja, Chemie hat damals mit Demut auf jeden Fall unter Profibedingungen gespielt, bei Luckenwalde weiß ich es nicht genau. Und die Jungs wollten das alle. Und ich habe damals gesagt, ich glaube, dass wir die Liga mit der Mannschaft so nicht halten können, aber es ist nicht schlimm, wir spielen sie trotzdem. Und so ist es dann auch gekommen. Es sind viele Spieler dann wirklich am Limit gewesen, am absoluten Limit, läuferisch, fußballerisch, körperlich, dann auch vom Kopf her irgendwann. Und dann hast du natürlich auch Highlight-Spiele dabei, wo du echt gut bist. Und dann hast du Spiele dabei, wo du das dann auch glasklar siehst, dass du in der Liga Riesenprobleme hast, dass es eigentlich wie ein Pokalspiel aussieht, wo ein Unterklassiger gegen einen Oberklassigen spielt und nicht wie ein Ligaspiel. Aber wichtig war, dass wir, wenn wir diesen Weg sportlich zurückgehen müssen, dass wir dann eben sehr gefestigt sind innerhalb des Vereins, dass wir mit einer guten Mannschaft und mit einer guten Planung dann auch frühzeitig wieder planen können. Und so war das. Wir sind abgestiegen und sind dann dieses Jahr drauf wieder aufgestiegen.
Ich möchte das nur noch mal schärfen, nicht, dass das falsch rüberkam. Ich meine damit nicht, dass der Kader wieder finanziell irgendwas war, sondern Mike hat es richtig gesagt, es ist ein Unterschied, dass du, wenn du aufsteigst in eine Oberliga, einen Spieler dazu bekommst, der vielleicht schon mal Oberliga gespielt hat.
Ja,
nicht so wie andere, die dann aus der Verbandsliga in die Oberliga aufsteigen, wo keiner ein Oberligaspiel bisher hatte.
Ich bin bei einer ganz anderen Sache hängen geblieben. Okay. Ich habe mich gefragt, an welchem Blitz ein Spieler elekt haben muss, wenn er zum Trainer geht und dann proaktiv sagt, hey, ich habe schon mal Oberliga gespielt, was will der, warum macht denn der das? Damit er dann sagt, du musst mich aufstellen.
Um seinen Stellenwert klar zu machen.
Kannst du doch nur verlieren als Spieler, oder? Also unter Umständen.
Du bekommst bei dem einen oder anderen mit Sicherheit wirklich hatte.
Komm.
Es ist was anderes, wie wenn sich ein Zuschauer, Trainer, wer auch immer, eine Mannschaft, einen Kader neu sieht, sich draußen hinstellt und drauf guckt und sagt, der ist gut. Und da kann ja der gerade mal nicht gut sein.
Ja.
Dann verweist er aber drauf, ich habe aber die Erfahrung. Ob die Erfahrung dann hilft im Spiel, das wird sich zeigen. Es hat doch ganz, also Spieler schätzen sich ja auf dem Level, Spieler schätzen sich grundsätzlich nicht immer gut ein, sagen wir mal so. Es ist dann schon so, dass es gibt welche, die haben eine sehr gute Selbstreflexion.
Ja.
Die werden auch schneller besser,
ja,
weil sie eben genau wissen, was sind meine Stärken, was nicht. Und es gibt Spieler, die sehen die Stärken und ihre Schwächen nicht so wirklich gut. Mit denen musst du sehr lange arbeiten, dass du an den Schwächen dann arbeitest, weil sie gar nicht wissen, dass das eine Schwäche ist. Sie sehen sie einfach bei sich selbst nicht. Sie verlieren auch nie einen Ball. Also wenn du dann aber mal ein Video guckst, irgendwann hat ein Amateur
Trainer
mal ein Video aufgestellt.
Das war ja ich.
Und du guckst dir das Spiel an und dann erschrecken die sich. Ist das wirklich unser Spiel? Wirklich? Ja, es ist euer Spiel. Wir haben so gespielt. Das sah nicht gut aus.
Ist das unser Spiel? Ist richtig lustig. Aber das sind eigentlich auch, das sind oft gesunde Momente, glaube ich, wenn sowas passiert. Also wenn sie dann in der Lage sind,
man sollte Amateursport auch nicht zu ernst nehmen, ja, ne, in all dem, was man da tut.
Ja, aber ey, allein wie wir die ganze Zeit reden, den Eindruck habe ich nicht.
Also das ist wirklich, eine ganz, nein, es geht, manchmal habe ich schon den Eindruck, dass man denkt, es geht um Leben und Tod, wenn ich ein Amateurspiel mir von außen angucke, wo ich dann auch immer sage, Jungs,
aber da war der
Einstiegssatz. Morgen sagt ihr mir, dass die Katze von eurer Oma Geburtstag hat, deswegen könnt ihr nicht zum Training kommen. Und heute tut ihr so, als ob wir Berufsfußballer sind. Oder auch nach außen hin, als ob wir Berufsfußballer sein wollen. Ich sage, so ein gesundes Mittelmaß ist immer ganz gut. Wenn der Trainer sagt, du brauchst heute mal nicht zum Training kommen, dann wäre es auch ganz gut, wenn wir dann...
Wenn die mal wieder so komisch freidrehen, kannst du auch gleich sagen, und was hast du gestern gegessen und wann wart ja, was hast du gesoffen? Weil wenn du wirklich hier Profifußballer sein willst, guck mal an, das ist ein anständiger Ernährungsplan und dein komisches Zeug, das kannst du auch vergessen. Das
würde ich so nicht sagen.
Würdest du so nicht sagen? Nee. Na, irgendwann könnte ich mir vorstellen, wenn die alle kommen und denken, sie sind sonst wer. Ey, ich habe dich gar nicht gefragt, bist du jemals auch zu Spielen geflogen in deiner Karriere? Weil das habe ich ja eingangs irgendwie versucht festzustellen, irgendwann in der zweiten Liga oder sowas. Ist euch das mal passiert?
Geflogen? Nee.
Nee, du warst auch so schön klassisch Busfahrer und so.
Viel mit dem Bus, ja. In der Zeit in Lübeck sind wir ab und zu mal mit dem Nachtzug gefahren. Wenn wir in Freiburg gespielt haben, sind wir einmal durch Deutschland mit dem Nachtzug. Das fand ich aber ganz cool.
Lübeck.
Also stimmt gar nicht. Nein, es stimmt gar nicht. Muss ich revidieren. Wir sind hingeflogen von Hamburg aus und sind aber, wir haben Freitagabend gespielt.
Nach Freiburg?
Ja. Und sind Freitagabend von Freiburg aus mit dem Nachtzug wieder zurück.
Oh, wann war das?
Das fand ich aber ehrlich gesagt ganz angenehm, weil du hast dich nach dem Spiel dann irgendwie 22 Uhr in diesen Zug geworfen und bist hier um 6 in Hamburg aufgestanden und dann zum Training gefahren.
Also zumal du hast im Zug mehr Platz und
klar,
Flugzeug, kannst du pennen, du kannst zu viert auch sitzen. In den Bussen heutzutage sitzt du ja immer in Zweierreihen, sehr eng, und Lübeck, zweite Liga. Da oben war wahrscheinlich nicht viel mit Zweitligisten zu der Zeit. Du bist ja wahrscheinlich immer nach unten gefahren, ne?
Ja, wir hatten St. Pauli, so das Einzige, was in der Nähe war.
Dann bist du
wahrscheinlich. Alles andere war eigentlich nur Fahren.
Ja. Lass uns noch mal ganz kurz stehen bleiben bei professionellen Verhältnissen auf dem Platz. Ich war der andere Typ. Ich wusste immer,
was. Deshalb hast du ja auch gesagt, lass uns stehen bleiben.
Nee. Ich wusste vor allem, was ich nicht konnte. Das wusste ich ganz gut. Aber du hast ja gesagt, so in manchen Spielen denkt man, das ist der Profifußball. Jetzt gibt's ja so in eurem Kreis, im Burgenlandkreis, ein extrem krasses Spiel, was auch über euren Kreis hinaus wegstrahlt. Zorbau gegen Weißenfels. Wie hast du das als Trainer damals immer wahrgenommen? Ist ja schon nach außen hin schon ein sehr polarisierendes Derby. Wenn ich Derby da sagen darf, manche sehen das ja wahrscheinlich gar nicht so.
Naja, ich weiß nicht, was ein Derby definiert. Also es müssten dann die es nicht so sehen, müssten mir erklären.
Heikle Diskussion dazu.
Ja, gibt's ständig, gibt immer Leute, die. Ja,
es gibt immer ein, zwei Leute, die haben irgendwie dann was Lustiges zu sagen.
Ja.
Ich glaube, ich hatte damit ja nichts zu tun. Ich bin dorthin gekommen und habe einfach die Mannschaft trainiert. Ich hatte jetzt weder was mit Weißenfels zu tun als Trainer schon gar nicht. Noch hatte ich in der Region irgendwas auch großartig damit zu tun. Ich bin, glaube ich, mit 12 von Zeitz weggegangen und bin auf die Sportschule gegangen. Und danach war ich ja fußballerisch nicht mehr jetzt involviert im Burgenlandkreis. Ich glaube, diese Rivalität ist gekommen, dass Weißenfels, genau wie Zeitz, die Wendezeit natürlich nicht optimal überstanden hat. Ne? Also sie mussten dann schon irgendwann dann Richtung Dorf denken und mussten gegen Dörfer spielen. Wenn du dann Landesklasse spielst, ist das eben so. Und dadurch entsteht natürlich schon eine Rivalität, weil jeder drauf guckt und immer sagt, Zeitz oder Weißenfels waren immer die Großen. Mhm. Und wenn dann eben Spora oder Zorbau oder Groß-Grimma oder Groß-Gorbeta oder wie die alle heißen, die drumherum sind, dann plötzlich auf demselben Level Fußball spielen können, dann ist das natürlich nicht angenehm für die Zuschauer, ne? weil dann immer noch so ist, dass man denkt, na, man ist ein Tick größer und plötzlich ist man das leistungstechnisch nicht mehr. Und dann ist es so, dass natürlich Zeitz und Weißenfels die beiden Kreisstädte dann oder die beiden Städte waren, die Kinder angezogen haben und ausgebildet haben. Und ich glaube, dass bei Zeitz kann ich es gar nicht so genau sagen, bei Weißenfels war es dann eben so, dass die immer gute Jungs hatten im Nachwuchs. Ich habe ja aus Zobau dann auch im zweiten Jahr, glaube ich, zwei Spieler, die sehr jung waren und sehr talentiert waren, dort geholt. Und ich glaube, das hat dann immer nicht gefallen. Und ich glaube, Zobau hat das immer mal gemacht. Aber warum geht denn ein junger Spieler weg? Das Problem war, dass Weißenfels zu dem Zeitpunkt, die machen es jetzt anders und in meinen Augen auch einen Tick besser. Und man sieht ja auch, dass es im Erfolg dann irgendwie mündet. Damals war es so, dass Weißenfels auch in der Situation unser Konkurrent war. Die hatten aber 4 oder 5 Tschechen drin. Und die Jungspieler haben zum Teil gespielt oder auf der Bank gesessen. Und ich hätte das damals, es war ja klar, dass ich dann sage, ja, wenn ein junger Spieler talentiert ist und in Weißenfels aber so nicht zum Zug kommt, na, dann nehme ich ihn doch mit. Dann soll er lieber bei uns spielen. Ich glaube, Weißenfels hat, Zorber hat das immer mal gemacht. Das hat Weißenfels nicht so gefallen. Und dadurch ist diese Rivalität mehr oder weniger dann so ein bisschen hochgekocht. Und dann ist natürlich für Weißenfels nicht angenehm gewesen, dass ein Verein wie Zorber so ein bisschen an Weißenfels vorbeigegangen ist. Im ersten Jahr war Weißenfels war auch die bessere Mannschaft in dieser Landesklasse-Saison. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe jetzt mal durch Zufall irgendwann noch dieses Spiel gesehen, dieses Aufstiegsspiel von uns, wo wir die zu Hause 2-1 schlagen, das Weißenfels haushoch überlegen, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Gut, das müssen sie sich selber fragen. Das konntest du
nicht mal analysieren,
warum ihr gewonnen habt. Nein, also das ist auch nicht zu analysieren. Das ist auch kein schönes Fußballspiel, davon mal abgesehen. Weißenfels hatte den besseren Kader. Sie hätten in der Saison eigentlich aufsteigen müssen, haben es nicht geschafft, weil sie zu viele Punkte haben liegen lassen in den kleinen Spielen auf irgendwelchen Dörfern. Was klar, da spielt jeder mit ein bisschen mehr Prozent und jeder hält ein bisschen mehr dagegen und jeder will irgendwie das Tor verwalten. Und da ist es für so eine Mannschaft wie Weißenfels eben schwierig gewesen. Aber ich glaube, die Rivalität, die war schon vor mir da. Ich habe sie, glaube ich, noch so ein bisschen befeuert, weil man das dann auf mich dann so ein bisschen gemünzt hat, dass wir aufsteigen oder was ich da alles mache. Ich habe im Prinzip gar nichts gemacht. Ich habe das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Ich habe versucht, eine Mannschaft gut zu machen. Und das war damals, ich hatte jetzt keine Priorität auf Weißenfels oder Zeit, sondern die Priorität lag bei Zobau. Und wie gut der Verein werden kann. Und da war ja eben genau das. Zorba hat keine eigenen Spieler in dem Moment ausgebildet. Und wenn sie ausgebildet wurden oder wenn gute dabei waren, dann sind sie zu größeren Vereinen gegangen. Oh. Wenn wir mal jemanden hatten, wie jetzt auch vom Präsident die Enkel, die dann über den Weg nach Erfurt gegangen sind oder nach Halle gegangen sind. Wenn da eben Jungs dabei waren, die kicken konnten, na, die sind dann ja schon nach Weißenfels gegangen und dann weitergegangen nach Jena oder nach Halle. Von daher ist es für so einen kleinen Verein gar nicht möglich, aus dem eigenen Verein groß zu werden. Also Nachwuchsmannschaften, Zorba hat, ich weiß nicht, 300 Einwohner oder wie soll denn ein Dorf mit 300 Einwohnern jemals höherklassig Fußball spielen? Ja. Aus sich heraus. Ja. Das ist unmöglich. Da gibt es ja nur 7 Kinder. Na, aber mit 7 Kindern, das wird schwierig.
Kannst du nicht
von daher ist das doch normal, dass solche kleineren Vereine gezwungen sind, Spieler zu holen. Aber sie kriegen doch die Spieler auch nur dann, wenn es die Möglichkeit gibt. Mhm. Na, grundsätzlich hat so ein Verein wie Zeitz bessere Möglichkeiten wie ein Verein wie Zobau. Natürlich kommt irgendwann dann der Geldfaktor dazu. Das ist schon richtig. Aber von der normalen geografischen Lage und von den normalen Gegebenheiten haben die größeren Vereine erstmal einen kleinen Vorteil. Der wird dann natürlich im Amateursport, eigentlich auch im Profisport, natürlich ein Stück weit dann aufgefressen. Wenn du es schaffst, Sponsoren zu finden, die finanziell in dem Verein ein bisschen was machen und da dreht sich das alles wieder, weil eben ein kleiner Verein, wenn er Geld hat, ja nicht in die Breite investieren muss. Er muss ja in weniger Nachwuchs investieren, er muss ja in weniger irgendwas investieren, weil die Mannschaften ja einfach so nicht da sind. Da kann das punktuell dann schon mehr in eine erste Männermannschaft oder in eine zweite Mannschaft, wobei ich sage, dass Zorba das gar nicht so macht. Die haben eine Frauenmannschaft, die haben Wir haben immer, zu meiner Zeit hat die zweite Mannschaft, ist eng hinter uns hergelaufen. Mhm. Also sie sind immer mit aufgestiegen, was in Zeitz jetzt auch wieder gegeben ist, dass die Mannschaft auch den Aufstieg gleich geschafft hat und immer dran bleibt, weil das brauchst du, um A-Jugendspieler aus der Landesliga kannst du nicht in der Verbandsliga gleich einordnen, das wird nichts. Du musst dann schon irgendwie noch einen Step dazwischen haben, dass du sagst, den Jungen musst du irgendwie Spielpraxis geben. Bei mir kriegt er die so nicht, weil ja dann auch wieder die Zuschauer sagen, na, wie kann denn der jetzt den Fehler machen? Na, weil er ein A-Jugendspieler ist, weil er die Erfahrung im Männerfußball so nicht hat. Und das sind so die Punkte, die du alle irgendwie unter einen Hut bringen musst.
Wie siehst du Amateurfußball in Sachsen-Anhalt überhaupt, wenn du den einschätzen müsstest, finanziell mit Leuchtturmvereinen, weil im Vergleich auch zu Bundesländern, die so ringsrum sind, hast du da überhaupt einen Blick drauf und eine Meinung?
Ja, ist ja logisch, weil du arbeitest ja in dem Bereich. Mhm. Es ist leider so, dass in Sachsen-Anhalt, ich kenne ja jetzt viele, die in Sachsen und Thüringen sind, in Sachsen-Anhalt ist es schon so, dass es ein bisschen verdorbener ist, wenn es ums Geld geht. Das ist leider so. In Sachsen-Anhalt ist mehr Geld im Amateurfußball drin. Warum? Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß es auch nicht.
Wirklich?
Es erschließt sich mir auch nicht. Ja,
in Sachsen-Anhalt hat mehr Geld als Sachsen, oder?
Ja, ob sie mehr Geld haben, sie geben mehr Geld aus. Ob sie mehr Geld haben, kann ich nicht, weiß ich nicht. Also in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und Thüringen, die Vereine haben schon auch finanzielle Möglichkeiten, klar. Aber in Sachsen-Anhalt ist es so, dass sie mehr Geld in diese Mannschaften investieren. Warum, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Und es macht den Sport an sich oder es macht die Vereinsentwicklung auch nicht einfach. Und unterm Strich ist es so, dass jeder, der im Verein irgendwas zu sagen hat und Geld hat, es gerne ausgibt. Und auf der anderen Seite sind immer die, die gerade zu dem Zeitpunkt keinen haben. Und das sind die, die alle immer meckern. Und wenn sich das mal dreht, wenn dann die Vereine, die mal eine Zeit lang kein Geld hatten, jetzt über einen Sponsor plötzlich ein bisschen Geld haben, dann investieren sie es genauso, meistens auch direkt punktuell in die erste Mannschaft, wo man dann sagt, boah, was passiert denn da?
Tausend Beispiele.
Habt ihr das gehört? Und das sind meistens, wenn es völlig überkandidelt in eine Mannschaft investiert wird, dann ist es meistens der Verein oder die Mannschaft, die 1-2 Jahre total überperformt, dann so ein bisschen auseinanderbricht, weil sie dann sagen, ey, jetzt überspannen wir den Bogen. Also jetzt müssen wir wirklich hier mal zurückfahren. Und dann brechen diese Vereine meistens auch insgesamt so ein bisschen auseinander und sind dann schnell wieder in der Kreisliga oder Kreisoberliga irgendwo, wo es dann wieder sich alles eintaktet. Das ist ein bisschen schade, weil es so ein bisschen das Gefüge, das ist so eine Wellenbewegung, die da immer wieder entsteht. Das ist so ein bisschen, da ist es in Sachsen und in Thüringen so ein bisschen anders, wobei ich in Thüringen nicht so ganz sagen kann. In Sachsen weiß ich, dass es nicht ganz so ist finanziell. Da wird es meistens das wird einfach alles ein bisschen gedämpfter gemacht.
Schöner Sendungstitel. Sachsen-Anhalt ist verdorbener. Danny Piel gefällt das.
Ich teile das.
Ja, ich weiß ja nicht, ob es verdorben in dem Sinne ist. Es ist einfach, es wird einfach gemacht. Es wird einfach gemacht. Es ist ja auch nicht, ich glaube, jeder Verein möchte Erfolg haben. Und es wäre ja aber witzig, wenn ein Verein einen Sponsor bekommt.
Und es nicht macht, ja.
Und es nicht einsetzt, nur die Frage, ob es immer zielgerichtet dann auch im Verein gut investiert ist, wenn man es nur in eine Mannschaft investiert und nicht sagt, lass es uns doch so ein bisschen 30% erste Mannschaft, 30% irgendwie in unsere Infrastruktur und 30% in den Amateur, beziehungsweise in den Nachwuchsbereich. Wobei man dann eben sagen muss, deswegen sage ich ja, nicht jeder Verein ist gleich. So ein kleiner Dorfverein, wo es eben nicht so viel Nachwuchs gibt und nicht geben kann. Naja, wenn keine Mannschaft da ist, dann kann man dort auch nichts investieren. Das ist nun mal so. Also investiert man es logischerweise in das, was da ist. Und dann, ja, gibt es dann immer solche Ausschläge. Ob das jetzt gut, schlecht, ich will das gar nicht so groß bewerten. Das ist halt so, wie es ist.
Was wolltest du sagen?
Ich finde die Wahrnehmung spannend, die Mike gerade teilt. Also meine Wahrnehmung von hier, aus Sachsen-Anhalt, aus der Mitte der Region nach oben geguckt, da ist finanziell kein Spielraum. Da ist viele Vereine, die einfach so arbeiten, so Gardelegen, Tangermünde etc. Dann hast du, wenn du nach unten guckst, kommt da auch nicht viel. So, und dann ab der Region irgendwie so Landesliga Süd, / Richtung mal in Harz geguckt. Da sage ich schon, ja, da bin ich bei Mike. Aber ich denke, er hätte schon eher gedacht, dass so Sachsen, so gerade was Geld angeht und was man investiert in Amateurfußball, so von unserer Sicht aus nach unten geschaut, Richtung Sachsen, schon viel, 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 viel mehr macht als als das, was wir in Sachsen-Anhalt haben. Ja. Deswegen finde ich die Wahrnehmung finde ich ganz, ganz klasse. Muss ich drüber nachdenken. Ich würde auch sagen, so, wenn man von Zeit so ein Stück weit in das Bundesland reinschaut, könnte das vielleicht tatsächlich so sein. Von uns aus, sage ich, ist das hier bei uns in der Region, auch wenn ich jetzt das Beispiel nehme, dieser beiden Leuchtturmvereine Zorbau und Weißenfels in der Verbandsliga, die ja schon, wie Mike gesagt hat, also Zorbau sowieso ein sehr, sehr guter Verbandsligist, / ambitionierter Oberligist. Weißenfels seit 3 Jahren wollen die hoch. Du hast da 2 Vereine im Umkreis von 4 Kilometern gefühlt. Es ist hier in der Region wünschenswert, wäre das. Ja?
Der Pressesprecher von Weißenfels hat mir im Adventskalender gesagt, sie wollen dieses Jahr ein 4. Mal Vizefels werden. Ich weiß nicht, ob es ernst
gemeint hat. Das haben sie komplett selber in der Hand, weil ja. Also ich sag, dieses Jahr in der Verbandsliga hast du wirklich keine Top-Mannschaft. Du hast 2, 3 richtig gute und ja. Davon ist aber Weißenfels nämlich der absolute Top-Favorit.
Ich nehme an, er wollte einen Witz machen. Unter Umständen.
Ich weiß nicht, ob das ein Witz war oder sie stellen sich ja wieder selber ein Bein am letzten Spieltag.
Okay, ich habe mal eine andere Frage. Du hast gesagt, 3 Kreuzbandrisse irgendwie und trotzdem willst du am willst du am Wochenende in der Halle weiter zwirbeln? Geht das?
Naja, ich bereue es jedes Mal danach.
Darfst du das überhaupt von der BG aus, also von einer Berufsgenossenschaft?
Ich durfte keinen Profifußball mehr spielen, aber ich denke, das ist ausgeschlossen bei mir. Dass das noch geht. Wer weiß. Es ist ein Altherrenturnier, es ist ein Freizeitturnier. Ja, den Ball nach von rechts nach links kriege ich noch. Von okay. Daher.
Ich aber bin so gespannt
auf die Montagssendung. Ich muss schon aufpassen, das ist schon klar. Also,
oder ja?
Ja, ich glaube, jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, weiß, dass er im Alter nicht mehr dasselbe machen kann wie 10 Jahre später.
Nein. Ja, und vor allem, je tiefer du in der Liga warst, irgendwie.
Das kann sein, ja.
Also wenn du da gibt's Alter, ich war mal ein bisschen höher, was ja. Landesklasse.
Aber man merkt schon, dass der Kopf manchmal andere Sachen vorhat, wie der Körper dann umsetzen kann. Das ist schon klar, wo du dann sagst, ja, aufpassen. Noch ein bisschen Spaß dabei haben, nicht mehr ganz so ernst nehmen, das geht.
Ich kenne die Bedingungen nicht vor Ort, ich hoffe, dass es tatsächlich Rasen ist, dass Kunstrasen ist.
Hoffst du?
Das hätte noch mal ein bisschen
schon. Ich überlege.
Findest du, dass Kunstrasen schonender ist? Wie
als Parkett? Hm? Ja, also du bist körperlich natürlich noch komplett in Form, bei mir kommen natürlich noch ein paar Gewichtsprobleme dazu, das heißt, die Belastung auf den Knochen ist immer ein bisschen, ich habe nur 2 Kreuzbandrisse, aber
da decken wir uns gegenseitig in der Ecke.
Ja. So geil. Aber bei mir ist der Kopf halt immer noch der sagt, ich muss jetzt hier nochmal einzeigen, dass was wirklich noch drin steckt, und da steckt halt einfach nichts mehr drin. Das muss man halt
überweisen. Das ist so ein bisschen wie Autoimport-Head für ehemalige Fußballer. Ja. Die haben so Danny Pilet nur 2 Kreuzbandrisse verliert gegen Mike.
Man denkt wirklich, dass man im Alter auch die Spieler so ein bisschen ruhiger geworden sind, aber man trifft alles, ne? Man trifft wirklich alles. Ich glaube, wir haben voriges Jahr beim Heimturnier sogar mal einen Zahn verloren. Alter. Bei einem Derby gegen Zwickau. Also das ist, manche können nicht Abstand.
Ich habe aber davon. Übrigens auch mal bei einem Promi-Labla-Spiel hat mir ein sehr bekannter Fußballer einen Zahn ausgeschlagen. Gibt sogar ein Bild, Freddy Bobic, der Wichser. Sag ich hier nochmal nach. Da gibt es ein Foto von mir, wirklich Freddy Bobic und ich. Und wir lächeln beide so und er zeigt auf mich und der Zahn hier ist weg.
Ach, so ein Sack.
Ja, ich freue mich drauf.
Ich bin auch sehr gespannt und ich wünsche euch beiden, dass ihr verletzungsfrei bleibt irgendwie.
Definitiv, weil ich darf mich halt kaum bewegen.
Das ist so geil wie Mike, wo ist denn eigentlich dieser Vogel aus dem Podcast? Also muss er hier, der wie eine Boje immer vorne am Strafraum steht. Ah, herrlich. Gut, hast du noch Fragen irgendwie? Also viele, viele, viele Einblicke. Ich freue mich, wir müssen wirklich das weiter so machen. Die Eindrücke sind manchmal wirklich komisch. Massive Unterschiede auch zur Hartz-Sendung mit den Eindrücken von Mike hier. Dann natürlich für Zeits maximale beste Wünsche. Egal welches Ergebnis wir jetzt einordnen, also oder wenn du es mal wieder einordnest, habe ich jetzt noch ein bisschen bessere Chance, auf der emotionalen Schiene zu sagen, Danny, hast du dir gut überlegt, was du hier gerade gefaselt hast? Das war schön, vielen Dank.
Gerne.
Ja, sportfrei. Und wenn ihr irgendwelche Nachfragen habt oder wenn ihr eine andere Meinung habt oder sowas, Kommentarbox, wisst ihr Bescheid. Oder ansonsten hier, musst du machen, zusammengeschrieben, @fsa-online.de. Vielen Dank, ich drück drauf.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt
von der Avento Intensivpflege.